in diesen Tagen, jetzt sich zum 30. Mal, das sogenannte Verfahren gegen Mulka und andere, die Strafsache 4KS263. Von der heutigen Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr reflektiert, war es das Verfahren gegen die Auschwitz-Mörder. Der Auschwitz-Prozess 1963 war das erste Verfahren nach 1945, das nicht die Sieger, sondern ein Vertreter der deutschen Justiz, der damalige hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, durchgesetzt hatte. 22 Männer waren in diesem Schwurgerichtsverfahren, das am 20. Dezember vor 30 Jahren im Frankfurter Römer begann, wegen Mord und Beihilfe zum Mord angeklagt. Als 20 Monate später im Bürgerhaus Gallus die Urteile gesprochen wurden, hatten die 359 Zeugen aus 19 Nationen vor den Augen der Weltöffentlichkeit viel mehr als die Schuld dieser 22 Männer enthüllt. Mehr als 60.000 Seiten Prozessakten und ungezählte Kilometer Tonbandaufzeichnungen belegen die ungeheuerlichsten Verbrechen. Die Wirklichkeit der bis dahin weitgehend unerforschten und von dem Wirtschaftswunder Deutschen sorgfältig verdrängten Massenmordmaschinerie Auschwitz. Ins Werk gesetzt von den sogenannten Schreibtischtätern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Justiz. In Gang gehalten von 6.000 SS-Männern und ihren zigtausend Zuarbeitern, aufgehalten von niemandem im Hitler-Deutschland und auch von niemandem sonst. Da saßen die Folterer und Massenmörder von Auschwitz, die Adjutanten des 1947 in Polen verurteilten und hingerichteten Lagerkommandanten Höss, drei SS-Ärzte, der Leiter der Lagerapotheke, Mitglieder der Lagergestapo und der Wachmannschaft sowie ein Blockältester. Sie saßen da wie Biedermänner, die sich in der Bundesrepublik längst als Kaufmann, Arzt, Apotheker, Lehrer oder Handwerker eingerichtet hatten, die von organisiertem Massenmord in Auschwitz nichts gesehen und kaum etwas gewusst haben wollen, die sich an ihren willkürlich sadistischen Mordtaten nicht erinnern können und die sich schließlich an die Beweislast drückender wird, als die Beweislast drückender wird, auf den
Befehlsnotstand
und das
fehlende Unrechtbewusstsein
berufen.
Man hat halt seine Pflicht getan, wo man hingestellt wurde. Wir taten nur das, was wir mussten.
Friedrich Wilhelm Boger zum Beispiel, der Kinder totgetreten und an die Wand geschmissen hatte, der das nach ihm benannte Folterinstrument, die Boger-Schaukel, erfand, sagte:
Ich habe nicht totgeschlagen. Ich habe Befehle ausgeführt.
Und?
Ich bin der Auffassung, dass in manchen Fällen heute noch die Prügelstrafe angebracht wäre, zum Beispiel im heutigen Jugendstrafrecht.
30 Jahre nach diesem Prozess fand in Polen auf Einladung der Gedenkstätte Auschwitz und der Heinrich-Böll-Stiftung ein Historikerkongress zum Holocaust statt. Der Kongress stand unter dem Thema zwischen Auschwitz und Kuryma, die Frage nach der Unwiederholbarkeit des Holocaust und seiner Unvergleichbarkeit mit anderen Formen des Völkermordes. Der Freiburger Historiker Professor Bernd Martin, der an dem Kongress teilnahm, schilderte uns in einem Interview seine Eindrücke von der Tagung. Der Kongress hatte den Titel Zwischen Auschwitz und Kuryma. Meine erste Frage: Besteht nicht eine Gefahr darin, dass bei dem Vergleich zwischen sowjetischen Lagern und den Vernichtungslagern der Nazis eine Relativierung der Judenvernichtung des Holocaust stattfindet?
Die Gefahr ist natürlich vorhanden, dass Auschwitz als Stätte des Judenmordes relativiert wird. Aber da kann ich eigentlich sehr beruhigt, auch für mich sehr beruhigt sagen, das ist auf der Konferenz nicht passiert. Vor allen Dingen ist das von den deutschen Diskussionsteilnehmern und von den Deutschen, die dort Referate verlesen haben, auch nicht mal im Ansatz angestrebt worden. Nun, Ernst Nolte war zwar eingeladen, ist aber nicht gekommen. Angeblich war er krank. Und ich meine, Nolte, es ist ja nicht leicht, nach Auschwitz zu reisen. Und er ist jetzt 70, also im Winter. Und das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Da kann ich nicht. Es haben auch noch andere in letzter Minute abgesagt, auch aus Israel. Also diese Relativierung von Auschwitz als Stätte des Judenmordes ist nicht diskutiert worden. Im Gegenteil, ist vehement abgelehnt worden. Aber Auschwitz als Stätte des polnischen Widerstandes und Kuryma als auch Stätte des polnischen Widerstandes, da sind natürlich von polnischer Seite sehr stark Bestrebungen, da eine Parallelität zu sehen. Und man könnte fast sagen, dass die Totalitarismusdebatte, die bei uns ja in der Bundesrepublik geführt worden ist, mit eigentlich einem negativen Ausgang, dass man sagt, man kann trotz aller Verbrechen diese beiden Systeme doch nicht so ganz vergleichen, dass diese Totalitarismusdebatte heute in Polen, in einem freieren Polen, neu geführt wird. Und da schon jetzt in diesem Frühstadium dieser Debatte doch schon Ansätze sind oder noch Ansätze sind, beide Systeme, also das nationalsozialistische und das stalinistische Terrorsystem, über einen Kamm zu scheren. Da waren dann aber eben doch als Korrektiv die ausländischen Gäste da, nicht nur aus Deutschland, es waren auch aus Österreich Leute da, es waren Franzosen da, es waren Engländer da, die dann doch da etwas nachgeholfen haben und zumindest gewarnt haben, man solle vorsichtig sein, diese beiden Systeme miteinander zu vergleichen. Was, also vergleichen kann man schon, aber man sollte es nicht auf eine gleiche Stufe stehen. Im Gegenteil, man sollte sie sogar vergleichen, um die Unterschiede dingfest zu machen.
Nochmal zurück zu den polnischen Interessen. Gibt es in Polen nicht den Versuch, den eigenen Antisemitismus herunterzuspielen, sowohl den historischen wie auch den aktuellen? Und ist dann nicht gerade so der Vergleich zwischen diesen Lagern Auschwitz und Koryma eine gute Gelegenheit, von diesem Antisemitismus in Polen abzulenken?
Die hat es immer gegeben. Und die gibt es vielleicht auch heute. Aber da würde ich sagen, nicht in ernst zu nehmen in Historikerkreisen, sondern stärker in klerikalen Kreisen. Denken Sie an die Auseinandersetzung mit dem Karmeliterkloster, was da nun unbedingt in Auschwitz da auf dem Grundstück von Auschwitz da gebaut werden musste und wo erst eine Entscheidung von höchster Stelle, also vom Papst, das dann schließlich verhindert hat. Der Antisemitismus in Polen hat eine lange und leidvolle Geschichte. Die Juden sind in Polen, eben weil Polen bis 1918 zu Russland gehörte, nie emanzipiert worden. Sie haben eigentlich in Polen viel mehr gelitten als in Deutschland, zumindest in Deutschland bis 1933. Die Kommunisten haben den Antisemitismus auch instrumentalisiert im Sinne ihrer Politik, aber stärker im Sinne ihrer gegen Deutschland gerichteten Politik. Also sie haben diesen die Deutschen eben als Feind der Juden und so weiter und daher auch dann in Auschwitz die Opferzahlen also nach oben. Die waren ja offiziell festgelegt von kommunistischer Seite. 3,5 Millionen hat man gesagt. Das war einfach dekretiert um die deutsche Schuld und so weiter. Man hat es in dem Sinne benutzt, aber auf der anderen Seite selber gegen die Juden Position bezogen. Das letzte Mal, als die Solidarność nach der Macht griff, und das ist bis heute relativ verbreitet, dass man sagt, in der Solidarność sind zu viele Juden. Überhaupt hört man gern aus polnischen Munde, also es gibt immer noch zu viele Juden in Polen und die Juden sind nicht gern gesehen. Aber diese Stimmen nehmen ja nun leider auch oder in Deutschland zu oder sind in Deutschland wieder zu hören, aber sie sind stärker in Polen, also immer noch stärker in Polen als in Deutschland. Nur würde ich sagen, die Historiker, die ernst zu nehmen sind und vor allen Dingen meine Kollegen, die in Auschwitz vor Ort das Archiv verwalten oder für Wissenschaft, Forschung zuständig sind, für die Ausstellung zuständig sind, die geben sich wirklich alle erdenkliche Mühe, also dass auch der Mord an den Juden eigentlich im Vordergrund steht. Wenn sie nach Auschwitz kommen, das Museum ist so angelegt und wird erst recht jetzt so wieder so angelegt, dass der Mord an den Juden, und das ist ja das, wofür Auschwitz, der Name Auschwitz eigentlich in der Welt steht, dass das vorrangig behandelt wird. Und der polnische Patriotismus und die polnischen Märtyrer zwar auch gewürdigt werden, aber dass das nicht so ins Auge springt, wie das vielleicht in der Öffentlichkeit gern gesehen würde. Man bemüht sich da schon, Klischees der Öffentlichkeit etwas zu revidieren.
Dann nochmal zurück zu der Tagung selbst. Wurden im Vergleich zu früheren Kongressen neue Forschungsergebnisse vorgestellt?
Also die neuen Forschungsergebnisse sind, was den Judenmord anbelangt, Auschwitz die Zahl der Opfer, dass man das korrigieren musste, dass in Auschwitz etwa 1,2 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Sie mögen sagen, das ist irrelevant, ob es nun 3 oder 1,2 Millionen waren. Als Historiker muss ich Ihnen leider sagen, dass das nicht irrelevant ist, sondern sehr wichtig ist, weil der Historiker muss glaubwürdig sein, gerade in der Auseinandersetzung mit Anhängern der Auschwitz-Lüge, mit den Rechtsradikalen, die natürlich so etwas zum Anlass nehmen, um zu sagen, ach guck mal, früher haben die behauptet 3,5 Millionen, jetzt sagen sie nur noch 1,2 und in 10 Jahren sagen sie, es ist überhaupt keiner in Auschwitz ermordet worden. Also historische Forschung muss immer ganz genau sein und da kommt es leider, so ungern man das tut, auch auf die Ermittlung der genauen Zahl der Opfer an. Also das war etwas Neues. Dann ist etwas Neues Wiederverwendung von Lagern, wie auch Buchenau, also dass das Konzentrationslager dann eben von den Besatzungsmächten oder von den Siegermächten im Sinne ihrer neuen Systeme, also auch als Internierungslager genutzt wurden. Was übrigens für mich neu war, dass Auschwitz vorübergehend Kriegsgefangenenlager war, also für etwa ein halbes Jahr lang waren deutsche Kriegsgefangene in Birkenau untergebracht, denn da als Auschwitz befreit wurde, im Januar 1945 war ja der Krieg noch nicht beendet und man hat in die erhaltenen Baracken einfach deutsche Kriegsgefangene rein untergebracht, haben sie natürlich auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Aber
weiß man da genaueres drüber? Also hat man jetzt praktisch ihnen gezeigt, seht an, dafür habt ihr gekämpft, seht euch das Lager an. Ich meine, es war ja unmittelbar.
Ja, das war nicht die Absicht der Russen, sondern das sind ganz pragmatische Überlegungen gewesen. Man hatte einfach Baracken, wo man die Leute untergebracht hat. Das haben eher die Engländer gemacht, zum Beispiel in Bergen-Belsen, wissen wir, oder in Dachau, die Amerikaner, dass man also Kriegsgefangene oder Bevölkerung durch dieses Lager bewusst geführt hat und hat gesagt, hier, ihr müsst aufräumen und schaut, was im deutschen Namen gemacht worden ist. Mir ist nicht bekannt, dass die Russen das da mit den Deutschen, das waren auch nicht sehr viele. Das war auch als eine Notlösung gedacht. Man hat eher schon auch von russischer Seite den Stellenwert da sehr genau gesehen und die Russen haben ja bei der Befreiung des Lagers einen Film gedreht. Das haben sie ja nicht aus Spielerei gemacht, sondern sie wollten schon den Eindruck, den die Rote Armee damals hatte, im Bilde festhalten. Die Russen haben auch sehr geholfen. Sie haben also um die Kranken gekümmert und so weiter. Das ist alles und sie haben auch die ersten Opfer in dem Film festgehalten von medizinischen Versuchen und so weiter. Man hat durchaus den Stellenwert von Auschwitz als Vernichtungslager des NS-Systems erkannt von der Seite der Roten Armee. Das hat die aber nicht daran gehindert, trotzdem einige Baracken für Kriegsgefangene zu benutzen. Das war neu, wobei dann ein Diskussionsbeitrag kam, dass das übrigens nicht nur die Russen gemacht haben, solche Lager umfunktioniert, sondern das ist ja hier auch gemacht worden. Die Franzosen haben Natzweiler Strutthof, das deutsche Konzentrationslager im Oberelsass, umfunktioniert, sofort nach der Befreiung des Elsass, in ein Lager für Kollaborateure oder angebliche Kollaborateure. Und da ist es auch nicht sehr schön zugegangen. Also das ist nicht nur ein Zeichen, wie soll ich sagen, diese Gulags oder was man immer sagt, dass nur die Sowjets das gemacht haben. Das ist auch unter demokratischen Systemen vorgekommen. Und auch die Amerikaner haben teilweise die deutschen Kriegsgefangenen 1945 nicht sehr schön und sehr ordentlich und so weiter behandelt. Also wenn, dann muss man diese, das kam eben auch zur Sprache, dann muss man diese Debatte ausweiten auf alle Staaten und nicht bloß auf die Sowjetunion, auf die Rote Armee, die da irgendwelche Lager, Buchenwald zum Beispiel, umfunktioniert hat, sondern das ist auch im Westen vorgekommen, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Also das war zumindest auch ein neuer Aspekt. Dann wurde eben auch im größeren Rahmen theoretische Fragestellungen des Vergleichens erörtert. vielleicht ein wenig zu abstrakt, besonders von deutscher Seite, die lieben das ja, ein wenig zu stark zu theoretisieren, sodass die Ebenen häufig etwas unterschiedlich waren. Die Polen waren an Fakten interessiert und die Deutschen theoretisierten. Und ich selber habe, wenn ich das noch sagen darf, einen Redebeitrag zum Problem der japanischen Vernichtungspraktiken und Kriegsverbrechen gebracht, weil die Japaner ja zum Beispiel auch in China einen Vernichtungskrieg geführt haben, was man hier ja gar nicht weiß. Aber es ging mir natürlich nicht darum, damit Auschwitz zu relativieren, sondern Auschwitz als Stätte des Judenmordes zu relativieren, sondern um überhaupt immer genau zu erklären, warum haben die Japaner das gemacht, unter welchen Befehlen haben die gehandelt, ist das, wo ist es vergleichbar mit deutschem Vorgehen, wo ist es nicht vergleichbar. Ziel war eigentlich von allen Beiträgen doch, wie der Untertitel auch der Veranstaltung hieß, die Unwiederholbarkeit, also schon des Holocaust, die Singularität, was aber den Historiker davon nicht entbindet, das möchte ich nochmal sagen, zu vergleichen, aber eben nicht gleichzusetzen.
Wurde auf dem Kongress auch die aktuelle Lage in Europa analysiert, das heißt der Wiederaufstieg neofaschistischer, neonazistischer Gruppierungen, die zum Beispiel den Judenmord in Auschwitz relativieren. In der Bundesrepublik wird über einen Film diskutiert, der auch zum Teil verboten ist, mit dem Titelberuf Neonazi. In dem Film tritt ein Neonazi in Auschwitz auf und behauptet, dass keine Spuren von Blausäure in den Wänden vorhanden sei und deswegen hat es auch keine Judenvergasung gegeben.
Ja, Sie spielen auf den Leuchter-Report und auf den ergänzt und von der naturwissenschaftlichen Beweisführung sogar besser noch der Rema-Report. Auf diese beiden Reports spielen sie an, dass eben keine Blausäurespuren in den sogenannten Gaskammern oder in den Vergasungsräumen, müsste man besser sagen, an den Wänden gefunden worden sind. Das ist auch wieder so ein Beispiel, was ich vorhin sagte. Wir müssen natürlich alles ganz genau erforschen. Auch Historiker müssen also zum Beispiel auch den technischen Ablauf der Vergasung. Und da waren tatsächlich in der Forschung Defizite. Es gibt erst seit ein paar Jahren eine französische Darstellung darüber, wie diese Gaskammern, diese Vergasungsräume ganz genau funktioniert haben. Wir haben die Baupläne, wir haben von den Krematorien, von den Gaskammern, das Beweismaterial, dass dort Juden vernichtet sind, ist so erdrückend, dass man eigentlich gar nicht über diese Dinge sprechen müsste, wenn es nicht diese rechtsradikale Beweisführung oder in Anführungszeichen Beweisführung, Argumentation geben würde. Und das ist natürlich umstritten, soll man sich auf deren Niveau begeben, aber wir müssen natürlich auch versuchen, diese Argumente den Leuten aus der Hand zu schlagen. Wir haben genug Beweismaterial, nicht nur für Auschwitz. Auschwitz ist ja nur eins von mehreren Vernichtungslagern gewesen. Wir haben so viele Augenzeugen, wir haben Filmberichte, wer den Augenzeugen nicht traut. Es gibt Filmaufnahmen. Es gibt eben für Auschwitz im Archiv, jeder kann sich das angucken. Es gibt die Baupläne. Es gibt die Baupläne der Gaskammern, der Krematorien. Gaskammern und Krematorien war immer eins, ein Gebäudekomplex. Es gibt ein solch erdrückendes Beweismaterial, dass nun wirklich nur die Unbelehrbaren dieser Auffassung sind und dass sie eben Anklang haben, das liegt, oder Mitläufer haben, wie so Rattenfänger, das liegt natürlich an, wahrscheinlich doch eher am allgemeinen politischen Klima der Bundesrepublik, das sich eben nun leider durch wirtschaftliche Depressionen und so weiter verschlechtert hat im Vergleich vor 10 Jahren. Da waren diese Leute noch Rufer in der Wüste.
Soweit also der Freiburger Historiker Professor Bernd Martin über einen Kongress in Auschwitz mit dem Titel Zwischen Auschwitz und Kerümer. Die Frage nach der Unwiederholbarkeit des Holocaust und seiner Unvergleichbarkeit mit anderen Formen des Völkermordes. Die Rufer in der Wüste, mit der Professor Martin sein Interview beendet, waren leider so einsam nicht. Das kann man auch an der Entwicklung des eingangs besprochenen Auschwitz-Prozesses nachvollziehen. Als am 20. August 1965 die Urteile gesprochen waren, hatte das Verschwinden der Realität hinter der Metapher Auschwitz schon begonnen. Ein Meer von Blut ist im Sand versickert. So schrieb damals die französische Tageszeitung Le Monde, das Urteil sei eine Bagatelle. Andere rechneten die Strafen empört hoch. 6-mal lebenslänglich, 3 Freisprüche, im Übrigen Freiheitsstrafen zwischen 3 Jahren und 2 Monaten und 14 Jahren. 10 Minuten Gefängnis für einen Mord. Die große gesellschaftliche Selbstaufklärung, die der damalige Generalstaatsanwalt Fritz Bauer mit dem Auschwitz-Prozess inszenieren und initiieren wollte, fand nicht statt. Es gab weitere Verfahren, auch mit lebenslänglichen Strafen. Es gibt sie, aktualisiert durch UNO-Unterlagen, heute noch. Von 88.000 Beschuldigten sind 6.000 verurteilt. Die Schreibtischtäter, die 1963 schon längst wieder für das Wirtschaftswunder, für den Kalten Krieg und für die deutsche Justiz gebraucht wurden, sind nicht nur nicht belangt, sondern reaktiviert und stillschweigend rehabilitiert worden. Die Namen Mulka, Boger, Kaduk, Kleer oder Capesius sind vergessen. Fritz Bauer, der liberale Strafrechtsreformer, der ähnliche Prozesse auch gegen den eigenen Berufsstand plante, starb, angefeindet und viel zu früh während der Vorbereitung der Euthanasieprozesse. Ein von ihm eingeleitetes Verfahren gegen die Justiz wurde klammheimlich für beendet erklärt. Auf einigen der Stühle, im Römer, also dem Frankfurter Stadtparlament, auf denen die Angeklagten in der ersten Phase des Auschwitz-Prozesses saßen, haben heute gewählte Parlamentarier Platz genommen, die sich Republikaner nennen und ihre braune, faschistische Phraseologie ungehindert verbreiten dürfen.